Herzlich willkommen zu Fokus International bei Radio Dreieckland. Unser Thema heute: Wahlen in Albanien, ein echter Hoffnungsschimmer? In Albanien wurde gewählt. Als Siegerin ging zum vierten Mal in Folge die Sozialistische Partei des Ministerpräsidenten Edi Rama hervor. Unter ihr verharrt das Land und seine Menschen in Armut, Korruption und Entrechtung. Eine kleine, hoffnungsvolle, progressive linke Wahlliste der Bewegung zusammen konnte allerdings einen Sitz im Parlament erlangen, nachdem sie über Jahre basisorientiert ArbeiterInnen und Studierende organisierte. Ein echter Hoffnungsschimmer, meint Inwa Halili. Sie ist Gewerkschafterin und war als Wahlbeobachterin vor Ort. Inwa ordnet im Gespräch mit Radio Blau Leipzig die aktuelle Lage in Albanien, die Politik der herrschenden Parteien und die Kämpfe für eine soziale und demokratische Wende in Albanien ein.
Vielleicht kannst du kurz umreißen, in welcher wirtschaftlichen, sozialen, politischen Lage Albanien eigentlich steckt. Es ist ein relativ kleines Land, 2,5 Millionen Einwohner maximal, habe ich nochmal nachgelesen. Genau.
Genau. Also Albanien ist zuallererst das schönste Land der Welt. Nein, Spaß beiseite. Also Albanien hat tatsächlich ernsthafte politische und soziale Probleme, die einerseits hausgemacht sind. Wir haben eine sehr, sehr hohe Arbeitslosigkeit in Albanien. Wir haben total viele Menschen, die keine Perspektive in Albanien sehen und Albanien seit über 30 Jahren verlassen. Wir haben es mit krassen sozialen Ungerechtigkeiten zu tun. Also das monatliche Durchschnittsgehalt liegt bei 500 Euro offiziell und die Lebensbedingungen sind fast genauso teuer wie in Deutschland, ne, wie in Berlin. Und wir haben es auch mit die Unabhängigkeit von Gerichten und Behörden, das ist auch nicht gesichert. Das auf der einen Seite, aber wir haben auch Probleme, die äußeren Einflüssen untergeordnet sind. Beispielsweise, je nachdem, welche Großmächte, sage ich mal ganz vorsichtig, dort stark sind und ihren Einfluss haben. Also in Albanien ist die geopolitische Einflussnahme ein sehr komplexes Thema. Historisch bedingt gab es Versuche aus der Türkei, aus Saudi-Arabien, aus Katar, politischen Einfluss zu gewinnen. Das ist alles weitgehend erfolglos geblieben. Das hat auch genau mit historischen Gründen zu tun, weil Albanien über 500 Jahre von der Türkei besetzt war. Und das auf der einen Seite, und auf der anderen Seite der Einfluss der USA, der hingegen dauerhaft und deutlich spürbar ist, aber auch er hat Konjunkturen immer wieder. Mal ist er größer, mal kleiner gewesen und das hat dann auch unterschiedliche Gründe irgendwie, weiß ich nicht, wenn man sich so ein bisschen so den EU-Integrationsprozess anguckt oder ob wir uns irgendwie so internationale Kriege angucken, also beim Afghanistan-Einsatz, Irak-Krieg, beim russischen Angriff auf die Ukraine, das waren alles Konjunkturen mit einer sehr hohen, spürbaren Anwesenheit der USA in Albanien. Dann wiederum gab es Aufnahmeverhandlungen mit der EU, und dann USA zieht sich zurück. Verhandlungen werden für gescheitert erklärt, die USA geht voll rein und das Letzte, was sie da direkt danach durchgesetzt haben, war die Eröffnung eines US-Stützpunktes. Also insofern spielen diese äußeren Faktoren auch eine Rolle, wo und wie sich der Staat gerade politisch bewegt. Das ist so ein bisschen so außenpolitisch gesehen. Innenpolitisch haben die 90er und 0er Jahre natürlich auch starke Narben hinterlassen, politische und wirtschaftliche Narben hinterlassen. In den 90er Jahren gab es einen Bürgerkrieg, bei dem über 3000 Menschen gestorben sind, ermordet wurden. In den 0er Jahren gab es eine Welle massiver Privatisierungen, die im Namen der europäischen Integration sogar als Erfolgsmodell gefeiert wurden. Und natürlich brachten sie keinen Fortschritt, sondern eine Vertiefung der Korruption. Die wirtschaftliche Macht konzentrierte sich immer mehr in den Händen von weniger. Die albanische Oligarchie ist zwar in den 90er Jahren geboren, aber zu diesem Zeitpunkt wurde sie noch mehr gestärkt und sie ist mittlerweile auch fester Bestandteil des politischen Systems. Und vielleicht hier so eine, es ist keine Anekdote, das erzähle ich immer wieder, wenn ich gefragt werde. So einer der bekanntesten Gesichter sozusagen der albanischen Oligarchie ist Samir Mane. Der ist vor ein paar Wochen von Forbes als einer der reichsten Männer der Welt gelistet. Mane gehört unter anderem das Bergbauunternehmen Alpcom in einem der Epizentren von Arbeitskämpfen Kämpfen der letzten Jahre. Und immer wieder haben sich dort Bergarbeiter organisiert, gestreikt, protestiert für Tarifverträge und für besseren Arbeitsschutz. Denn immer wieder kehrten Kollegen nicht lebend aus den Tiefen des Bergbaus zurück. Und immer wieder wurden diese Auseinandersetzungen von ihm niedergeknüppelt und beendet. Also haben wir ein immenses sozusagen Ungleichgewicht der Verteilung des Reichtums. Und politisch, wenn man sich so ein bisschen so die politische Landschaft und die politischen Parteien anguckt, gibt es zwei Parteien, große Parteien, die sozialistische und die demokratische Partei und auch eine Auswahl von Kleinstparteien, die immer das Rennen gemacht haben in den letzten Wahlen. Wichtig, also die kleinen Parteien sind nicht so wichtig sozusagen, aber die großen schon, weil sie beide einfach in den letzten Jahren, also in den letzten 35 Jahren, also 30 Jahren, 35 Jahren das Land auch massiv beeinflusst haben und was spannend ist bei diesen zwei großen Parteien ist einfach die Tatsache, dass es gibt etwas, was beide eint. Das sind Korruption, enge Verbindungen zu Oligarchie, Vetternwirtschaft und auch der Ausverkauf des Landes. Also wenn man in Tirana ist und wenn man Tirana, also die Hauptstadt von Albanien, kennt, das war früher anders, sah früher ganz anders aus als jetzt und mittlerweile ist es so, dass jeder Quadratmeter bebaut wird. Das ist der beste Weg, um Geld zu waschen, Drogengeld zu waschen. Parks und Grünflächen verschwinden immer mehr und Hochhäuser machen sich breit. Naturschutzgebiete werden internationalen Investoren überlassen, um dort Luxusresorts zu errichten. Ganze Dörfer verlieren den Zugang zu Trinkwasser, damit Pools für reiche Albaner und Touristen gefüllt werden können. Und in all diesen Absurditäten unterscheiden sich diese zwei großen Parteien kaum voneinander, weil sie beide für ein System stehen, das gleichermaßen auf Ausbeutung, Profitgier, Machtkalkül und auch die Zerstörung der Natur abzielt. Also um die Anfangsfrage zu beantworten, es ist politisch und sozial sehr schwierig in Albanien.
Bei den Wahlen, du hast jetzt schon gesagt, es gibt zwei große Parteien, gewonnen hat die Sozialistische Partei und wir haben jetzt viele Länder, wir haben auch gerade über Portugal gesprochen, wo es auch eine Sozialistische Partei gibt, die gar keine Sozialistische Partei ist. Was ist diese Sozialistische Partei unter Edi Rama, der die Wahlen zum vierten Mal in Folge gewonnen hat?
Genau. Also Edi Rama ist ein sozialistischer Premierminister, der in den letzten Jahren, ich glaube vor zwei Jahren war das, internationale Unternehmen nach Albanien eingeladen hat, beziehungsweise einlädt zu investieren und ihnen sagt, ey, kommt nach Albanien, wir haben keine Gewerkschaften hier, ihr könnt hier tun und lassen, was ihr wollt. Und es sagt eigentlich auch alles darüber, wie sozialistisch die sozialistische Partei ist. Oder Edi Rama ist auch ein sozialistischer Premierminister, der die faschistische Meloni aus Italien zu seiner besten Verbündeten erklärt. Ne? Und auch das erzählt Bände über den Zustand dieser Partei. Aber das stimmt, sie sind stärkste Kraft geworden und das hat auch unterschiedliche Gründe. In den vergangenen Jahren hat die Sozialistische Partei die Macht, also ihre Macht systematisch ausgebaut. Insbesondere durch den Einfluss auf die öffentliche Verwaltung, also im öffentlichen Dienst. Es gibt so ein unausgesprochenes Gesetz in Albanien, wer im öffentlichen Dienst arbeitet, der wählt die regierende Partei oder er fliegt. Also er verliert seinen Job. Und zufällig, letztes Jahr im November, es waren genau sozusagen 6 Monate vor den Wahlen, schuf dann der seit 12 Jahren im Amt sitzende Premierminister Rama 3.900 neue Stellen im Staatsdienst. Das ist ein Schritt, der, wie ich finde, kaum zufällig passiert ist und auch nicht einfach so passiert ist. Und insgesamt arbeiten so rund 250.000 Menschen im öffentlichen Sektor. Hinzu kommen natürlich auch ihre Familienangehörigen, die oft unter Druck gesetzt werden, ebenfalls entsprechend die Sozialistische Partei zu wählen, aus Angst vor beruflichen Konsequenzen innerhalb der Familie. Und das alles ist insgesamt so ein sehr festes Machtgefüge. Es ist effizient organisiert und auch eng verzahnt miteinander. Und das hier ist sozusagen die größte und entscheidende Wählergruppe der Sozialistischen Partei. Das heißt, die Staatsbediensteten und die Menschen, die im öffentlichen Dienst arbeiten, ihre Familienangehörigen. Das ist sozusagen die stärkste Wählergruppe sozusagen, die sie haben. Und über den Rest der Wählerschaft kann nur vermutet werden, dass keinerlei handfeste Analysen dazu gibt. Aber die Sozialistische Partei hat auch bei den Stimmen aus der Diaspora ne, also aus den quasi in den anderen Ländern sozusagen, wo viele Albaner sind, vor allem in Italien, in Griechenland, in der Schweiz, in Deutschland und so weiter und so fort, auch dort sehr große Zustimmung bekommen. Das klingt komisch, weil die Leute ja nicht umsonst weg sind, könnte man meinen. Aber auch dort hat die Sozialistische Partei seit 2 Jahren lang Wahlkampf gemacht. Und Wahlkampf unter Anführungsstrichen, wie auch immer irgendwie dieser Wahlkampf irgendwie übersetzt werden kann, weil viele berichten auch irgendwie, hey, wenn man sozusagen ne, im persönlichen Gespräch mit den Menschen ist, die erzählen auch, dass sie einfach quasi auch so ein bisschen quasi den Befehl auf Albanien haben, die Sozialistische Partei zu wählen, sonst verlieren ihre Familienangehörigen auch ihren Job. Und dann die Demokratische Partei, die hat so einen Opfermythos, so eine Opfermythos-Strategie entwickelt irgendwie in den letzten Jahren, wo sie verloren hat immer. Also es gibt sozusagen die Wahlen, ne, und direkt nach den Wahlen, irgendwie, wo noch nicht ausgezählt wurde, verkünden sie erstmal den Sieg. Und wenn sich die Niederlage dann abzeichnet, sprechen sie von Wahlbetrug und nicht selten auch mit dem Versuch, dann auch den Auszählungsprozess aktiv zu stören. Das habe ich tatsächlich auch selber persönlich in diesem Auszählungszentrum erlebt. Und dass dann die Demokratische Partei wieder auch dieses Jahr die Wahlen sabotiert hat, das ne, richtet nicht nur sozusagen enormen Schaden am Vertrauen in die Demokratie an, es hat auch den Weg dafür geebnet, dass sich die Sozialistische Partei zur faktischen Alleinherrscherin entwickeln konnte. Und die Demokratische Partei hat sich mehrfach gespalten in den letzten Jahren, das kommt auch neu hinzu. Und alle neuen hoffnungsvollen Führungspersönlichkeiten, die quasi einen Führungsanspruch hatten innerhalb der Partei, die haben diese Partei entweder verlassen oder wurden rausgedrängt. Und somit haben sie als Partei das Vertrauen der Bevölkerung mehrfach aufs Spiel gesetzt, so dass für die meisten Menschen in Albanien die Sozialistische Partei sozusagen als einzige Möglichkeit, als einzige Alternative bleibt. Einer Partei, die auch wirklich mit einem ganz konkreten Regierungsanspruch.
Ja, apropos Wahlbeobachterin, du hast es gerade schon gesagt, du hast es beobachtet, auch selber, also direkt vor Ort in Albanien warst du und
genau.
Ja, und genau, was man so in den wenigen Berichterstattungen in Deutschland lesen kann, ist das Thema Wahlfälschung oder sozusagen Unsauberkeit bei Wahlen. Du hast jetzt schon über Störungen Opponenten gesprochen, aber kannst du einschätzen, die Vorwürfe erstrecken sich, wie ich es gelesen habe, jetzt nicht so sehr auf die Durchführung der Wahlen, sondern auf unfairen Wahlkampf. Ne? Das klingt ja so, als wenn das anknüpft an das, was du sagst, so ne, die Durchdringung der Gesellschaft durch diese Sozialistische Partei.
Genau, es ist einmal so ein bisschen quasi ne, die Rolle, die quasi Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes quasi auch im Wahlkampf gespielt haben. Ne? Das habe ich ja ein bisschen versucht zu erläutern. Das ist das eine. Das andere sind natürlich auch die Medien. Sozusagen bei öffentlichen Medien sind vier Vertreter auch sehr gut verbandelt mit der Sozialistischen Partei, weil sie durch die Sozialistische Partei an andere Sachen kommen, Ausschreibungen irgendwie für öffentliche politische Sachen. Ne? Also medial über die Nutzung der öffentlichen Ressourcen hat die Regierungspartei auch sehr viel Macht ausgeübt. Das hat auch dazu geführt, dass nicht alle Parteien den gleichen Zugang dazu hatten, klar. Ob die Wahlen jetzt im großen Stil manipuliert wurden, wie die Demokratische Partei das immer wieder gesagt und betont hat, das bezweifle ich stark. Aber es gab schon kleine Störungen, das auf jeden Fall. Und irgendwie auch so ein bisschen so ein kleines Erlebnis. Ich war ja auch quasi in dem großen Zählzentrum, wo die Stimmen aus der Diaspora gezählt wurden. Und da ist es immer wieder sozusagen zu Unstimmigkeiten gekommen. Zum Beispiel ein Beispiel, eine Box wurde ausgezählt. Am Ende findet dann so ein Wahlprotokoll muss durchgeführt werden man muss sich das so vorstellen, es gibt einen Tisch, auf diesem Tisch landen dann die ganzen Stimmzettel. Dieser Tisch wird von oben mit einer Kamera quasi gefilmt und überwacht und direkt daneben gibt es einen riesengroßen Fernseher und davor sitzen Vertreter aus kleineren Parteien, die nicht quasi Teil der Zählungsteams sind. Also bei den Zählungsteams sind nur die Demokratische und die Sozialistische Partei, also deren Vertreter sozusagen dabei, sie zählen. Und ich saß auch da für eine linke kleine Partei und habe auch gezählt und habe quasi auch immer mitgeschrieben, wie viele Stimmen irgendwie quasi diese linke Partei hatte. Und bei der Erstellung des Wahlprotokolls am Ende kam es dann irgendwie zu einer Unstimmigkeit. Daraufhin habe ich gesagt, dass ich dann quasi die Zählung neu beantragen möchte. Und dann hat der Vertreter der Sozialistischen Partei gesagt, ja, Moment, ich zähle hier nochmal nach, und wie auch im Nichts sind dann zwei Stimmen sozusagen mehr gekommen. Also es waren dann quasi die Stimmen, die ich gezählt hatte, waren dann auch vollständig da. Also halt auch über so kleine Tricks wird da auch immer wieder was versucht. Aber ich glaube, so insgesamt, ne, also wenn man jetzt wirklich von Manipulation im großen Stil spricht, das ist nicht dazu gekommen. Aber klar, kleine Störungen und auch Versuche, genau, die Stimmen zu manipulieren, die gibt es, die gab es auf jeden Fall.
Du hast aber jetzt schon ein gutes Stichwort gegeben. Jetzt vielleicht sozusagen zu dem, was jetzt auch für uns vielleicht besonders politisch interessant ist. Du hast schon gesagt, du hast für eine kleine linke Partei gezählt. Ich habe jetzt verschiedene Übersetzungen des Parteinamens gefunden, gemeinsam oder zusammen. Du kannst ja auch nochmal den albanischen Namen sagen. Aber genau, erzähl uns doch mal was über diese Partei. Und die hat auch irgendwie einen Sitz, glaube ich, erlangt. Ne? Und genau. Vielleicht ein paar Worte zu dem.
Ja, klar, Point. Klar. Also es ist insgesamt so, es ist sozusagen, es gab 11 Parteien, die angetreten sind, und eben diese zwei großen Parteien, die Demokratische und Sozialistische Partei, und dann gibt es noch drei weitere Kleinstparteien, die den Sprung ins Parlament geschafft haben. Und das ist einmal die Sozialdemokratische Partei, das ist so die aus einer Spaltung mit der Sozialistischen Partei hervorgegangen ist. Sie haben 3,1% bekommen und drei Mandate. Dann gibt es eine andere Kleinstpartei, irgendwie, die aus der Spaltung mit der Demokratischen Partei hervorgegangen ist. Die hat zwei Mandate bekommen. Und dann ist sozusagen diese linke Partei, irgendwie eine sehr frisch gegründete Partei, also vor Ende 2022 haben sie sich gegründet. Sie haben ein Mandat bekommen. Und die Partei nennt sich Levizia Bashk, das heißt Bewegung zusammen, die Bewegung zusammen. Und sie haben 25.000 Stimmen bekommen und ein Mandat ins Parlament. Und dann gibt es nochmal eine Reihe an weiteren Kleinstparteien, die weniger als 0,3% erhalten haben und somit kein Mandat mehr erringen konnten. Zur neuen linken Partei Levizia Bashk. Also ich könnte auf jeden Fall stundenlang darüber sprechen, weil ich ihr politisches Tun von Beginn an mitverfolge, aber ich versuche das anhand von drei großen Etappen ein bisschen klarer zu machen. Also erstmal hat Albanien als einziges Land auf dem Balkan, neben Slowenien, eine linke parlamentarische Partei. Und allein das ist ein enormer Erfolg. Aber wie kam es dazu? Also es ist so, dass überall so in den Nullerjahren einfach viele linke Bewegungen entstanden sind, überall auf dem Balkan, nur nicht in Albanien. Ne? Es gab ja diese Finanzkrise und da gab es überall ganz, ganz große Proteste, nur in Albanien nicht. Also die eine linke Bewegung in Albanien, die ist weder von der Finanzkrise 2008 und 2009 Jahre, noch von regionalen Protestdynamiken irgendwie beeinflusst. Also ihr Aufstieg war wirklich alleinig von internen Faktoren geprägt, und das hatte vor allem irgendwie mit dem Tod von 4 Demo-Teilnehmenden auf einer Demo im Januar 2011, das war so eine Antikorruptionsdemo damals gegen die Demokratische Partei in Tirana, und gegen die rechte Regierung. Und daraufhin gründete sich dann ein Kollektiv, das war das erste Kollektiv, was aus Studierenden, Professoren bestand, und auch das war die erste basisdemokratische linke Organisation im pluralistischen Albanien. Ne? Und die nannten sich politische Organisation, auf Albanisch Organisata Politica. Intern organisierten sie ein soziales Zentrum, hatten eine linke Zeitschrift, beteiligten sich nach und nach an Protesten von Studierenden, aber auch von Arbeiterinnen. Schritt für Schritt bildeten sie dann eine Studentenbewegung, die sich gegen die neoliberalen Reformen im Hochschulbereich stellte und 2018 zu den größten Straßenprotesten in der Geschichte Albaniens führte. Und dann wichtig ist auch zu wissen über sie, dass sie von Anfang an sich in Sektoren wie Callcentern, Bergbau, Ölraffinerien und auch in der Bekleidungsproduktion organisiert haben. Wir haben Beschäftigte dort organisiert in kleinen, unabhängigen Gewerkschaften. Manche dieser Gewerkschaften gibt es nicht mehr. Das hatte auch damit zu tun, dass viele der Beschäftigten unglaublich viel Repression erhalten haben und viele auch quasi Albanien verlassen haben. Und genau, und im Rahmen von diesen Streiks haben sie auch einige greifbare Erfolge irgendwie organisiert. Und nach 12 Jahren wachsenden politischen Einfluss wurde ihnen immer wieder auf der Straße gesagt, hey, ihr macht tolle Sachen, ich möchte euch wählen können. Und dafür braucht ihr aber auch eine Partei. Und so gründete sich dann im Dezember 2022, also sozusagen, das waren die Kolleginnen und Kollegen, das waren die Leute sozusagen, die damals diese linke Bewegung, die erste linke Bewegung quasi gegründet haben und aufgebaut haben, die dann irgendwann gesagt haben, okay, jetzt organisieren wir uns in einer linken Partei, und die Partei haben sie dann genau Lewiza Bashk genannt. Und ihr Ziel war auf jeden Fall, eine albanische Linke aufzubauen, die sowohl in den Betrieben aktiv ist, als auch auf der Straße, als auch quasi bei den Menschen ist. Und im März 23, wirklich nur 3 Monate später, haben sie einen sehr spannenden Kommunalwahlkampf in Tirana geführt, wo sie dann auf Anhieb drittstärkste Kraft wurden. Und sie haben auch eine Reihe politischer Kampagnen auf die Beine gestellt, mit denen sie viele Menschen organisiert haben. Und dieses Jahr haben sie erstmalig an diesen bundesweiten Wahlen teilgenommen, also an diesen albanienweiten Wahlen teilgenommen, wo sie sofort mit einem Mandat eingezogen sind. Und klar könnte man meinen, ja, ein Mandat, was ist das schon? Das ist zu wenig. Leute vor Ort waren auch sehr enttäuscht über das Ergebnis zum Teil. Ich sehe das tatsächlich etwas anders, weil ich weiß, wie schwierig es ist, eine Stimme für die Wahlen zu bekommen. Ne, viele Leute auf der Straße erzählen dir, dass sie dich wählen, dass sie alles gut finden, was du machst, aber ob sie dann auch wirklich sozusagen dich wählen und ob sie wirklich ihr Kreuzchen sozusagen, ne, bei Partei machen, das ist eine andere Frage, und das kennen wir auch aus Deutschland. Um überall sozusagen viele Stimmen zu bekommen, bräuchte man sehr viele Menschen mit einem sehr starken, guten, aufsuchenden Wahlkampf. Und genau, das konnten sie sozusagen in ihrer Anfangszeit jetzt nicht leisten. Hinzu kommt auch das politische Klima, das ich bereits beschrieben habe, plus der Wahlausgang war auch natürlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen der etablierten Parteien, in dem viele Menschen auch strategisch gewählt haben. Und unter diesen Bedingungen war jeder Prozentpunkt ein harter, aber ja, ein wertvoller Gewinn, denn 25.000 Menschen haben ihnen das Vertrauen geschenkt. Das ist großartig und auf jeden Fall der erste Stein in die Richtung. Also der erste Stein ist schon gelegt, und das ist auf jeden Fall eine gute Entwicklung in eine richtige Richtung. So.
Das klingt total beeindruckend und gut und auch nochmal total schön kontextuiert sozusagen, dass das jetzt sozusagen der Stein für die Zukunft ist, wie du es gesagt hast. Ja. Vielleicht ganz kurz am Ende, wir müssen langsam zum Ende kommen. Wo siehst du die Perspektive? Klar, in der Bewegung zusammen, kann man sagen, sieht man die Perspektive für Albanien. Aber genau, vielleicht doch ein, zwei Gedanken am Ende. Meine Frage war unklar, ne?
Nee, ich versuche das so ein bisschen einzuordnen, wahrscheinlich auch politisch sozusagen, wie Albanien sich quasi in der Region politisch weiterentwickeln soll, wie es, weiß ich nicht, irgendwas mit der EU, oder?
Ja, genau. Das ist aber nochmal ein richtiges Fass, ne? Jetzt die EU-Debatte aufzumachen.
Das ist es ist ein wichtiges Fass, aber es gibt total viele Punkte, die dafür sprechen. Vielleicht so kurz vorab, das Thema EU spielt auch für die linke Partei vor Ort nicht so eine große Rolle, und das hat gute Gründe. Das liegt zum einen an dem stockenden Prozess, an fehlendem Fortschrittswillen seitens der EU. Es gab viele Versuche in der Richtung und die sind alle gescheitert, zumindest in den letzten 10 Jahren. Und zum anderen ist es auch, das Thema EU ist ein sehr bürokratisches Thema und bietet insgesamt für Wahlkampf, für politische Kampagnen nicht so gute Anknüpfungspunkte, die eine Erfolgsgeschichte erzählen. Also deshalb ist das jetzt, es spielt für die linke Partei da vor Ort nicht so eine große Rolle. Und dennoch gibt es gute Gründe, das zu tun. Also den einen Grund, also ich würde so 5 Punkte da auch so festmachen. Dazu werde ich immer wieder gefragt. Und da gibt es so 5 Punkte sozusagen, die ich für mich immer da im Kopf habe, wo ich sage, hey, das ist wichtig. Das alles spricht dafür, dass Albanien eine EU-Perspektive auch haben muss. Das eine ist einfach sozusagen dieses, was ich am Anfang thematisiert habe. Welche Mächte sind denn da vor Ort und haben ein Interesse? Ne, wir haben die Türkei, Saudi-Arabien und den Katar auf der einen Seite immer wieder gehabt. Und ne, also nicht erfolgreich, aber die sind immer wieder da, wenn es ein Machtvakuum gibt. Dann gibt es immer so diese übermächtige Präsenz der USA, die auch Konjunkturen hat. Und da ist sozusagen die Integration in die EU ein echtes, beziehungsweise das einzige strategische Ziel, irgendwie, was Albanien irgendwie haben könnte, um quasi um sich so ein Stück irgendwie, um quasi nicht am Ende der Nahrungskette zu sein und am Ende sozusagen außenpolitisch, aber auch geopolitisch da vor Ort Selbstentscheidungen treffen zu können. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist das Stichwort Government. Ich weiß, das ist ein schwieriges Wort irgendwie, weil es geht halt um Regierungsstandards. Ne? Ich finde dennoch, irgendwie, wenn ich mir angucke, sozusagen, ne, also allein so das quasi dieses Gefühl, wenn wir Wahlen in Deutschland haben, dann sitzen wir an diesen Sonntagen um 18 Uhr, wir setzen uns vor die Glotze hin und warten entspannt auf die Ergebnisse. Und in Albanien dauert dieser Zählungsprozess, der dauert irgendwie 10 Tage lang. Und allein sozusagen diesen Luxus zu haben, irgendwie, dass ich weiß, hey, da gibt es Leute, die zählen die Stimmen und es läuft alles gut, das hat auch irgendwie, das hat was, finde ich. Und genau diese Regierungsstandards der EU, die müssen eigentlich so ein Bezugs- und Orientierungspunkt für die staatliche Konsolidierung Albaniens bleiben. Und zweifellos gibt es auch hier viel Kritik am Demokratiedefizit der EU selbst, ne, an den zentralen Organen der EU. Klar, ne, an Einflussmöglichkeiten oder besser gesagt an fehlenden Einflussmöglichkeiten, an der Austeritätspolitik der EU und so weiter und so fort. Auch wenn Albanien sich weiterentwickeln muss, sollte Albanien und auch die Region, also ne, der Balkan, die sollen in die internen Debatten der EU über Reformen und die Gestaltung der Zukunft einbezogen werden. Und das kann sich wirklich nur positiv auf die Länder da beziehen. Ich könnte hier auch noch mal so ein bisschen mehr erzählen, aber ich mache mal hier einen Punkt. Also eine weitere Sache wäre irgendwie alles, was so mit der Integration von Märkten, Arbeitskräften, zivilgesellschaftlichen Organisationen, aber auch neuen Gewerkschaften und öffentlichen Verwaltungen zu tun hat oder auch wissenschaftlichen Institutionen. Ne, also die sozusagen Zusammenarbeit mit der EU, die bietet Möglichkeiten für deren Verbesserung und auch Chancen für die Entwicklung eines echten Sozialstaates. Eine Investition in diesen Bereichen bedeutet auch die Stärkung der demokratischen Prozesse vor Ort, die am Ende auch der EU zugutekommen. Ne? Und ein weiterer Grund ist so ein bisschen, weil ich das auch so ein bisschen als Gewerkschafterin, auch so, ne, auch so Arbeitskämpfe irgendwie in Tirana merke, wo neulich irgendwie die Voltrider dort gestreikt haben. Und es ist so, dass Albanien sozusagen nicht über die Verhandlungsmacht oder auch das Know-how verfügt, um Aktivitäten von einigen Sektoren wie im digitalen Dienstleistungssektor selbst zu regulieren. Und daher bietet auch hier die EU-Integration die Möglichkeiten, aber auch Mittel, um diese Herausforderungen anzugehen. Also im Moment ist es so, es gibt einen Mangel an Regulierung, an Rechtsprechung, an Aufsicht und an Wissen, was sozusagen von Unternehmen in Albanien gnadenlos ausgenutzt wird. Also das Beispiel mit den Riders ist so, es gibt keine Regulierung des Schichtsystems, keine tarifliche Grundlage von Entgelt, keine Grundlage von Leistung oder ne, wie Leistung oder Performance insgesamt bewertet werden und an welcher Grundlage Kündigungen erfolgen. All diese Prozesse basieren aktuell auf Anwendungsalgorithmusdaten und das kann einfach nicht sein, dass Menschen einfach quasi von heute auf morgen ihren Job verlieren, weil genau. Und als letzten Punkt natürlich auch so ein bisschen so die Frage der Integration. Also das hat auch höhere Standards irgendwie zum Schutz der Grundrechte, aber auch der Grundfreiheiten insgesamt. Und hier auch so ein letztes Beispiel und dann bin ich durch. Eine der größten Lagunen für Pelikane und Flamingos und auch eine der letzten Lagunen für Pelikane und Flamingos in Europa befindet sich in Albanien. Das ist die Karavasta-Lagune. Ein absoluter Geheimtipp gewesen, aber nicht vor dem Ausverkauf geschützt, auch wenn es ein Naturschutzgebiet ist. Und der Staat verkauft die Ausschreibung, also verkauft die Ausschreibung, war nicht öffentlich. Es gab, beziehungsweise es gab nie eine, so rum. Ein paar Tage später postet dann der Schwiegersohn von Trump bei X, also ehemals Twitter, dass er sich freut, eine Karavasta-Lagune, das größte Urlaubsresort auf dem Balkan zu bauen. Also, ne, es ist, das meine ich mit kaputten demokratischen Institutionen in Albanien, wo selbst neoliberale Standards wie Wettbewerbsfähigkeit nicht funktionieren, geschweige denn Naturschutz irgendwie. Und die USA sagt kein Wort dazu. Die einzigen, die dazu was gesagt haben, das waren Organisationen aus der EU. Also insofern ist die EU als Institution der progressivste Player. Klingt komisch, aber es ist wirklich die progressivste Player vor Ort. Und es gibt dafür für Albanien keinen Grund, eigentlich Nein zu sagen. Punkt.
Wahlen in Albanien, ein echter Hoffnungsschimmer. Ihr hörtet ein Gespräch von Radio Blau Leipzig mit der Gewerkschafterin und Wahlbeobachterin in Albanien, Inva Halili.